Zweitens, die Anrede sollte Gott gelten. Drittens, die Gnadengabe darf im persönlichen Gebet gebraucht werden. 14, 28, 1. Korinther 14. Viertens, die Gnadengabe darf in der Gemeinde gebraucht werden. Vers 26. Fünftens, in der Gemeinde muss sie mit Übertragung geschehen. Diese Übertragung kann vom Redner selbst, Vers 13, oder von einem anderen, Vers 28, geliefert werden. In jedem Fall muss übertragen werden, auch wenn es gesungen wird. Ich würde vorschlagen, dass das auch mit lateinischen Liedern geschieht. Sechstens, und mit vielen englischen Liedern übrigens, trotzdem Englisch die Sprache der Engel ist, verstehen nicht alle Engelsprache. Sechstens, die Gnadengabe sollte in der Liebe betätigt werden. 13, Vers 1. Siebtens, es muss sich um eine echte Sprache handeln. Achtens, in einer Versammlung höchstens drei, 14 bis 27, Entschuldigung, 14 Vers 27. Neuntens, von diesen sollte einer auf einmal sprechen, Vers 27. Zehntens, Christus darf nicht gelästert werden, 12 Vers 3. Elftens, biblische Sprachenrede als Gnadengabe soll nicht verboten werden. 14, Vers 39. Das heißt, wo es richtig geübt wird, sonst wird es verboten. Es soll geschwiegen werden. 14, Vers 28. Zwölftens, es soll mit Anstand geschehen, Kapitel 14, Vers 40. Dreizehntens, Missbrauch der Gabe führt einmal zu geistlicher Verarmung, da er Erbauungsbeiträge ersetzt. 1. Korinther 14, 16 bis 20. Missbrauch führt zu Unordnung und Verwirrung. Kapitel 14. Missbrauch führt zur Verhinderung von Bekehrungen oder kann dazu führen. Ebenfalls. Kapitel 14. 14. Richtiger Gebrauch ist nicht immer ein Zeichen von richtigem Ursprung oder von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Man vergleiche 5. Mose 13 ab Vers 1. Fünfzehntens, letztens, Zungenrede darf nicht im Zeichen einer unbiblischen Lehre auftreten. Das Phänomen kommt in lehrmäßig sehr verschieden gelagerten Richtungen auf, heute bei Mormonen, Pfingstgemeinden, evangelisch-charismatischen Kreisen, katholisch-charismatischen Kreisen. Nachdem man die gröberen Irrlehren abgelehnt hat, wie zum Beispiel bei den Mormonen oder auch unter Umständen bei anderen, ist immer noch zu fragen, ob die Gabe heute vorkommen müsste, das heißt, ob das Zungenrede ausgelöst wird im Zeichen dieser Behauptung, dann hat sie einen verkehrten Ursprung. Denn nach 1. Korinther 13, Vers 8 und Hebräer 2 muss sie nicht vorkommen. Man könnte heute in der ganzen Christenheit da ohne sein. Oder es muss gefragt werden, ob sie aus einer Krafterfahrung nach der Wiedergeburt kommt. Denn die Schrift konstatiert keine Krafterfahrung nach der Wiedergeburt. Das heißt, eine Erfahrung, in der neue Kraft gegeben wird. Die Bezeichnungen sind heute verschieden, aber die Sache scheint dieselbe zu sein. Eine weitere Gnadengabe, so viel zum Zungenreden, ist etwas länger geworden, eigentlich aus ein Grund ist der, dass in meinen 10 Jahren an der Väter alle 2 Jahre kam es dann, ungefähr alle 2 Jahre dran, es kamen immer neue Fragen, Einwände, wird ja immer wieder besprochen. Und dann wächst natürlich das Material. An einigen Stellen sprechen die Studenten mehr als an anderen. Und dann wächst ein Teil mehr als der andere. Und man hat auch nicht Zeit, sich ausführlich mit allen Fragen zu beschäftigen. Man ist oft gezwungen, sich mit einigen Fragen zu beschäftigen. Eine weitere Gnadengabe, die Übertragung des Zungenredens, erwähnt in 1. Korinther 12, Vers 10, und Kapitel 14, den Versen 5 und 13. Die Übertragung ist eine Gabe, zu verstehen und auszulegen. Das Übertragen ist die Gabe, das Gesagte zu verstehen und auszulegen. Allerdings, ja, kann man schon so sagen. Sie ist nicht ein neues Wort. Die Gnadengabe des Übertragens ist nicht ein neues Wort an die Gemeinde, beziehungsweise an den Redner oder bei ihm. Die Gnadengabe des Übertragens ist nicht die Antwort auf das Zungengebet, als ob der Zungenredner ein Gebet spricht und der Übertragende jetzt von Gott die Antwort bekommen würde. Gleichsam eine Antwort an Menschen. Natürlich erkennt man hier ein Ausweichen. Die Übertragung sollte der Länge der Zungenrede entsprechen. Zugegeben, die Übersetzung eines englischen Satzes ins Deutsche ist meistens etwas länger, aber doch angemessen nach den logischen Erkenntnissen. 1. Korinther 14, Verse 27 und 28 deuten an, dass nur eine Auslegung pro Zungenrede erwartet wird. Gruß. Oh. Was habe ich Ihnen da gegeben? Ich glaube, ich muss in die Reparatur. Irgendetwas klappt bei mir nicht mehr. Ja, Sie müssen weiter kontrollieren, aber fragen Sie Herrn Huber, das ist ein Meister in Gliederungen. Der wird es schon recht hinkriegen. Ja. Auf jeden Fall, die Gruppe von Gnadengabe C, Gnadengaben der Führung. Ich glaube, dies ist jetzt Groß C. Ja. Die Gnadengabe, die Gruppe B war die Gnadengaben des Wortes und die Gruppe A Gnadengaben des Lebens. Und die Gnadengaben im Einzelnen, das war wohl römisch 4 gewesen. Also in dieser Gruppe haben wir folgende Gnadengaben, kurz überflogen, des Apostelamtes, des Evangelisten, des Vorstehens und des Lenkens. Zuerst die Gnadengabe des Apostelamtes, 1. Korinther 12, Vers 28. Den Dienst des Apostels hatte ich unter Bestimmung der Gemeinde oder Führung der Gemeinde besprochen. Das können wir, glaube ich, jetzt lassen. Man will unterscheiden zwischen Apostel und Apostel oder Gnadengabe und Amt. Das darf man tun, aber um das Amt auszuführen, muss man die Gnadengabe haben. Deshalb spricht Paulus in 1. Korinther 12, Vers 28 von der Gnadengabe des Apostelseins. Der Evangelist oder die evangelistische Gnadengabe, weder in der Liste Römer 12 noch in der Liste 1. Korinther 12 genannt, aber in Epheser 4, Vers 11. Warum als Gnadengabe hingestellt? Weil Vers 7 nach analog zu Römer 5 offensichtlich von Gnadengabe spricht, im Begriff und der Bezeichnung Gabe der Gnade. Das Vorstehen als Gnadengabe. Es ist eine Aufgabe, eine Gnadengabe, die jeder Vorsteher der Gemeinde, das heißt jeder Gemeindeleiter, jeder Hirt, jeder Älteste haben müsste. Aber nicht jeder, der die Gabe hat, muss Ältester sein. Das heißt, die Gnadengabe kommt auch in anderen Situationen vor, wo vorzustehen ist, in einem Sinne nicht als Hirtendienst gedacht. Römer 12, Vers 8. Römer 12, Vers 8 erwähnt, mit einem kleinen Hinweis über die Ausführung. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und Apostelgeschichte 15, Vers 22. Apostelgeschichte 15, Vers 22 sind es, glaube ich, Silas und Judas, die genannt werden als Vorsteher. Und es ist nicht klar, ist nicht klar, ob sie zum Ältestenkreis gehörten. Es gibt einen neuen Ältestenkreis in der jerusalemischen Gemeinde. Nicht mehr die Apostel sind allein die Führenden, sondern es gibt schon seit Kapitel 11 Älteste. Und ob sie zu diesem Kreis gehörten oder irgendwie anders Vorsteher waren, vorstehende Leute. Und ferner, die Gnadengabe des Lenkens, Kybernäa, oft als Administration oder Gemeindeführung gedacht, aber wieder kann man nicht eindeutig sagen, dass dies eine Gnadengabe ist, die identisch ist mit dem Vorstehen oder mit dem Hirtsein oder Ältestersein. Paulus spricht einfach von der Möglichkeit zu bestimmen. Schon im Natürlichen sieht man dieses. Sie kommen auf einen Spielplatz, sie sehen eine Gruppe von Kindern, die sie nie zuvor gesehen haben, oder es kommt jetzt eine Gruppe und will dort spielen. In kurzer Zeit können sie feststellen, wer die bestimmenden Kinder sind, wer die anderen mehr bestimmt, wer bestimmt wird. Es gibt offenbar in der Gemeinde eine ähnliche Gnadengabe. Die ist aber heilig, die bestimmt nicht zerstörerisch, sondern aufbauend. Sie hilft, damit wir vorwärts kommen in der Christusähnlichkeit. 1. Korinther 12, Vers 28. Groß D. Die Gnadengaben der Mithilfe oder die unterstützenden Gnadengaben. Da wird angegeben, Unterscheidung von Geistern, 1. Korinther 12, Vers 10. Es ist unklar, was hier Geist heißen soll. Ist Geist hier eine Person oder eine Gnadengabe? In 1. Korinther 14, Vers 12 ist Geist eine Gnadengabe, das heißt die Wirkung des Heiligen Geistes. Will Paulus hier sagen, dass es Personen gibt, die haben die Fähigkeit, Gnadengaben zu erkennen, zu unterscheiden? Oder will er sagen, sie vermögen in besserem Maße zu unterscheiden, welcher Geist hinter einer sogenannten Gnadengabe steht? Die Frage muss sich noch offen lassen. Ja?
In meinem Buch Richtung Gaben des Heiligen Geistes von Börmann,
ja,
führt er aus, dass aufgrund von irgendeiner Applikation schrift, dass es gar nicht mit Unterscheidung der Geister übersetzt werden soll.
So.
Und er bezieht es auf die Prüfung der Prophetie.
Ja, das würde dann übereinstimmen mit ja, wie, in welchem Sinn, das wäre dann aber Unterscheidung.
Unterscheidung schon, aber er bezieht es, glaube ich, dann nur auf Prophetie. Also ich war nur ein Hinweis, wenn das
dann. Ja, ja. Ja, ich begrüße jeden Beitrag zu diesem zum Verständnis dieses, denn es ist mir nicht ganz klar, ja. Wenn Sie, aber ich will, vielleicht kann ich es noch einsehen. Vielleicht können Sie es mir zur Verfügung stellen. Ich dankbar. Die Gnadengabe des Heilens oder der Heilungen, bei einigen Stellen wird der Plural gebraucht. Es ist nicht ganz klar, weshalb. An dieser Stelle ist zu fragen, ob es sich um mehr natürlich aussehende und dann mehr übernatürlich aussehende Heilungen handeln könnte. Ist nicht klar. 1. Korinther 12, 28. Diese Gnadengabe würde natürlich zu der Kategorie der Wunder gehören. Dann ferner die Gnadengabe der Kraftwirkung, 1. Korinther 12, Vers 28 wieder, auch Vers 29, und man vergleiche Hebräer 6, Vers 5, Kraftwirkung in der kommenden Welt, sind in diese Welt eingebrochen. Warum werden Kraftwirkungen unterschieden? Ist nicht Heilung und verschiedenes andere schon Kraftwirkung? Hat nicht Paulus schon von jeder Gnadengabe gesagt, in 1. Korinther 12, Vers 6, dass die Kraftwirkung verschieden ist, aber bei jeder Gnadengabe vorhanden ist? Warum wird noch speziell von Kraftwirkung gesprochen? Meint er jetzt, weil beim Heilen medizinische Heilung eingeschlossen sein könnte, aber hier nicht, will er hier spezifisch auf Übernatürliches sprechen kommen. Es ist nicht ganz klar, was hier gemeint ist. Übrigens bei Heilungen kann man darauf hinweisen, dass der Glaube zum Heilen nicht notwendigerweise vom Kranken kommen muss. Heilung ist nicht immer erst abhängig vom bekundeten Glauben des Kranken in der Schrift. Vergleiche Apostelgeschichte 3, 3 bis 6. Und Jesus weist darauf hin, dass das Geld eine besondere Versuchung ist in dieser Verbindung. Matthäus 10, Vers 8. Matthäus 10, Vers 8. Dann spricht Paulus von Barmherzigkeiten. Jeder Christ sollte barmherzig sein, aber einige haben sie diese Barmherzigkeit als Gnadengabe, auch im Plural. Römer 12, Vers 8. Es ist aber nicht immer leicht, barmherzig zu sein, denn Leidende sind oft Schuldige. Und dann fragt man sich, unterstütze ich das, wodurch er schuldig geworden ist, oder nicht? Die Barmherzigkeit oder das Barmherzigsein sollte um Jesu Willen geschehen und als Ausdruck der Liebe. So sagt uns Jesus, wenn er vom Gericht spricht, im kommenden Gericht in Matthäus 20, aus Liebe zu ihm Barmherzigkeit zeigen an Gefangenen, verwahrlost und so weiter. Man sollte nicht Barmherzigkeit sein, um den Glauben an Christus zu kaufen oder zu erkaufen. Das ist nicht der Sinn des Barmherzigseins. Man sollte ein Erkaufter sein. Erst dann kann es eine Gnadengabe sein. Paulus spricht auch von einer besonderen Gnadengabe des Dienens. Römer 12, Vers 7. Man vergleiche auch 1. Petrus 4, Verse 10 und 11 und Apostelgeschichte 6 und 1. Timotheus 3. Verse 8 bis 13. Ferner die Gnadengabe des Gebens. Jeder soll geben. Einige in einer besonderen Weise. Ich weiß nicht, ob mehr als andere, aber für sie ist es eine Gnadengabe. Römer 12, Vers 8. In jedem Fall soll das Geben ohne Zurückhaltung geschehen. Römer 12, Vers 8. Also in Einfalt. Und es soll reichlich sein, das ist natürlich etwas Relatives, im nicht negativ gesehen. Der Geber soll ein Großzügiger sein. Man vergleiche auch 2. Korinther, die Aussage über das Geben im Allgemeinen, 2. Korinther 9, Vers 11 und Vers 13 und auch Kapitel 8, Vers 2. Beim Geben sollte man zuerst sich selbst Gott hingeben, sagt Paulus. Römer 12, Vers 1 kommt auch vor Römer 12, Vers 8. Das heißt, erst den Körper Gott darbringen und dann das, was man hat. So machten es die makedonischen Christen, 2. Korinther 8, 3 bis 5. Praktische Winke für den Gebenden werden gefunden in 1. Korinther 16, Vers 1 und Galater 6, 6 bis 10. Auch Rechtsgottesarbeiter können geben, dürfen geben. Sie müssen nicht alles, was sie bekommen, für sich behalten. nach dem Beispiel des alttestamentlichen Priesters oder Leviten. Die Gnadengabe des Hilfeleistens, Hilfeleistungen, 1. Korinther 12, Vers 28, ist nicht ganz klar, was das bedeutet, aber es gibt Leute, die haben hier eine besondere Fähigkeit. Manches von diesem wird vielleicht erst in der Empirie sichtbar, wie so manch ein biblischer Text erst in der Erfahrung deutlich wird. Das heißt nicht, dass die Erfahrung die Hermeneutik bestimmt, aber es kann eine Hilfe sein. Glaube kann auch eine Gnadengabe sein, eine unterstützende Gnadengabe. Glaube als Heilsmittel ist Allgemeingut, denn es wird gefordert, denn er wird gefordert. Glaube als Geistesfrucht ist christliches Allgemeingut, da er ein Teil der einen Frucht ist, die der Heilige Geist bei jedem Gläubigen wirkt. Glaube als Gnadengabe ist nicht allgemein gut. Also eine besondere Führung für einige Christen in ihrem persönlichen Dienst für Gott oder in gemeinschaftlichem Dienst, andere zu ermutigen, andere ermutigen zu können. Noch ein Schlusswort zum Thema Gnadengaben. Man kann hier Römisch 5 schreiben. Römisch 4 war die Gnadengaben im Einzelnen. Noch ein Wort, obwohl man dieses Thema schon einige Male wohl erwähnt hat, aber im Zusammenhang mit allen Gnadengaben, die Frage der Lebensdauer von Gnadengaben. Im Allgemeinen dauern die Gnadengaben an, bis Jesus Christus wiederkehrt. Aber die Kategorie der Wunder ist eine spezielle. Da muss man zur Kenntnis nehmen oder beachten, besser, dass der Römerbrief von Korinth aus geschrieben wurde und dass der Römerbrief zudem noch die Darlegung der Evangeliumsbotschaft überhaupt ist. Und trotz dessen, dass er von Korinth geschrieben wird und die Pauli-Soteriologie darstellt, werden die Wundergnadengaben im Römerbrief nicht erwähnt. Sie werden auch nicht erwähnt in den Listen von 1. Timotheus 3 und in Titus 1. Bei den Wundern scheint also eine gewisse Einschränkung vorhanden zu sein. Sie haben nicht mehr die Funktion der öffentlichen Bestätigung der Botschaft des Evangeliums, wie bei Jesus und den Aposteln. Die Botschaft wird offenbar bestätigt durch die Ethik. Markus 16 sagt auch nicht, dass sie bleibenden Charakter haben, sagt nicht, wie lange sie vorhanden sind. Und 2. Thessalonicher 2 ist als ernste Warnung aufzufassen, hier die Verse jetzt, Verse 9 bis 11. Wir kämen dann zu einem weiteren Thema in der Ekklesiologie. Die zeichenhaften Handlungen der Gemeinde. Die zeichenhaften Handlungen, oft Sakramente gesagt, aber es geht eigentlich nicht um das Thema Sakramente als solches. Die zeichenhaften Handlungen schließen in meinen Darstellungen zunächst einmal Taufe, Abendmahl und Handauflegung ein. Darüber hinaus kann man andere Handlungen besprechen und sich die Frage stellen, ob sie bleibende oder institutionalisierte Handlungen der Gemeinde sind. Als da sind zum Beispiel Fußwaschung, Eheschließung, Ordination und so weiter. Bei den zu besprechenden Handlungen, wir werden also morgen nicht durchkommen damit, aber damit Sie einen Überblick kurz haben, sind die ersten zwei, Taufe und Abendmahl, ausdrücklich von Jesus Christus verordnet, das heißt institutionalisiert. Sie sind bleibender Bestand der Gemeinde. Handauflegung hat eher den Charakter der Präzedenz, aber nicht der Verordnung. Das heißt, die Handauflegung kommt vor, aber sie wird nie meines Erachtens vorgeschrieben. Kommen wir zur ersten Handlung oder Verordnung der christlichen Wassertaufe. Speziell ist hier von Wassertaufe die Rede. Zuerst wollen wir sprechen vom Verständnis der Wassertaufe. Etwas zum Verständnis der Wassertaufe sagen. Und da A. Zuerst der Taufkontext in der Schrift. Das heißt, die Wassertaufe im Kontext alles Redens über Taufe in der Schrift. Zunächst stellen wir fest, dass es die Wassertaufe im Alten Testament gibt, beziehungsweise die alttestamentliche Wassertaufe auch im Neuen Testament. Also alttestamentliche Wassertaufen. Die erste Wassertaufe scheint die Sintflut zu sein. 1. Petrus 3, Verse 19 bis 21. 19 bis 21. Der Gang Israels durchs Schilfmeer Der Gang Israels durchs Schilfmeer wird als Taufe charakterisiert von Paulus in 1. Korinther 10, den Versen 1 und 2. Dann gibt es gesetzliche Waschungen, Hebräer 9, Vers 10. Übrigens in Hebräer 9, Vers 10 beziehen sich die Gaben und Opfer, die beziehen sich auf das Vorläufige, das heißt auf Speisen, Getränke und verschiedene Taufen und Verordnungen des Fleisches, ich zitiere, die bis auf die Zeit der endgültigen Einrichtung obliegen. Die Gaben und Opfer beziehen sich auf das Vorläufige, das heißt auf Speisen, Getränke, verschiedene Taufen und Verordnungen des Fleisches, die bis auf die Zeit der endgültigen Einrichtung obliegen. Dann haben wir Naamans Tauchen in den Jordan, in den Septuaginta, wird hier Baptizo gebraucht. 2. Könige 5 und in den Septuaginta Daniel 4 haben wir auch Baptizein beim Taubedecken Nebukadnezars, wo der Tau Nebukadnezar bedeckt. Das sind alttestamentliche Wassertaufen. Dann gibt es messianische Wassertaufen. Messianische Wassertaufen. Bitte? Wird das Taufe genannt? Irgendwo?
Die Wolke, die Taufe.
Ja, das ist 1. Korinther 10. Ja, das bezieht sich auf den Durchgang durchs Schilfmeer. Der Natur nach, dem Wesen nach. Aber Sie haben nicht alle Momente, die Sie in 1. Korinther oder erst, nein, Entschuldigung, Moment mal. Ja, vielleicht. Die Wolkensäule könnte auch da, ja, die Wolkensäule könnte auch da sein. Nein, sie hat nicht. Es ist nicht eine Taufe, es ist ein Durchgang. Beim Schilfmeer haben sie Wasser zu den Seiten. Es ist nicht so, wie wenn Wasser das Volk umgibt. Es ist nur unten und sie laufen durch, ja. Aber beim Schilfmeer haben sie Baptizein, das heißt, das Volk ist umgeben gleichsam von Wasser. Es ist also nicht dieser Vorgang des Getauftseins.
Beim Jordan war es auch abgerissenes Wasser bei der Ufer.
Ja, auf der einen Seite stimmt, ja. Ja. In gewissem Maße. Es steht nicht geschrieben, deshalb habe ich es wahrscheinlich nicht erwähnt. Messianische Wassertaufe. Zuerst die Taufe des Herolds Johannes, des Vorläufers Christi. Die menschliche Vorgeschichte dieser Handlung liegt im Ungewissen. Es ist nicht klar, warum Johannes menschlich gesehen so getauft hat. Die Frage ist, steht sie in der Linie der alttestamentlichen Waschungen oder steht sie in der Linie der Qumran-Taufen oder steht sie in der Linie der Proselytentaufen? Der Ursprung der Beginn der Proselytentaufe liegt wohl im Dunkeln. Jesus sagt, sie war vom Himmel, also war sie von Gott. Durch diese Aussage wurde Johannes als Prophet bestätigt. In welchem Sinne sie auch vorher bekannt gewesen sein mag, in diesem Sinne war sie neu. Und sie war Messias bezogen, Apostelgeschichte 9, Vers 4. Johannes taufte auf Buße hin, und befahl Glauben an den Kommenden. Er taufte auf Buße hin und befahl Glauben auf den Kommenden. Die Apostel und die Gemeinde tauften auf Buße hin und auf Glaube hin, auf Glaube an den Gekommenen. Ferner die Taufe Jesu als messianische Wassertaufe. In 1. Johannes 5, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wird die Bedeutung der Taufe Jesu erklärt. In den Versen 5 bis 9. Jesus ist nicht nur gekommen in Blut oder in Wasser, Entschuldigung, er ist gekommen. Also nicht nur im Zeichen, sondern in der Realität. Er ist wirklich in den Tod getauft worden. Über die Taufe Jesu äußert sich Böhl, übrigens eine sehr gute Dogmatik. Böhl war seinerzeit möglicherweise gegen Ende des vorigen Jahrhunderts oder Anfang dieses Jahrhunderts reformierter Professor der Dogmatik, der Systematik in Wien. Und wenn Sie mal seine Dogmatik zu halten kriegen, dann halten Sie sie fest. Und wenn sie einem anderen gehört. Nur nicht meine, Entschuldigung. Ja. Böhl, B-Ö-H-L. B-Ö-H-L. Eduard Böhl. Eduard Böhl. Eine reformierte Dogmatik. Sehr stark schriftgebunden. Am Anfang setzt er sich auseinander mit den philosophischen Theologen seiner Zeit, aber nicht allzu lange. Er kommt meistens von der Schrift her und bespricht die verschiedenen Themen. Auch eine gute Gliederung. Über die Taufe Jesu äußert sich Böhl wie folgt. Indem Jesus freiwillig dem für die Heiden bestimmten Wasserbade, also man merkt, Böhl setzt voraus, dass die Proselytentaufe vorhanden ist, ja, dass sie bereits zu diesem Zeitpunkt praktiziert wird. Damit wäre nicht jeder Geschichtsforscher einverstanden wahrscheinlich. Aber indem Jesus freiwillig dem für die Heiden bestimmten Wasserbade sich unterzieht, lässt er sich wie einen Sünder aus den Heiden behandeln. Der Vergleich stimmt dennoch, denn der Jude, der hier getauft wurde, wurde getauft, weil er zu einem Heiden geworden war, weil er das Gesetz gebrochen hatte und die Verheißungen verwirkt hatte. Er geht, das heißt Jesus geht, in den durch das Untertauchen symbolisierten Tod. Er geht in den durch das Untertauchen symbolisierten Tod, um danach aufzustehen zu neuem Leben. Ich zitiere weiter, das ist ein längeres Zitat. Jesus zeigt klar und deutlich, was alles Fleisch verdient. Und indem also Gottes Zorn als gerecht anerkannt wird, indem er nicht von dieser Jordantaufe eximiert werden will, ausgeschlossen werden will, und auch nicht werden soll, und Gott nun dadurch gerechtfertigt wird vom Menschensohn, vom Sohn des Menschen. Doppelpunkt. So öffnet der Himmel sich und der Sohn des Menschen wird feierlich als Gottes lieber Sohn proklamiert. Gottes geliebter Sohn, besser. Was Jesus hier tat, nennt er ausdrücklich ein Erfüllen aller Gerechtigkeit. Das steht auf den Seiten 388, 389. Schriftstelle Matthäus 3, Vers 15. Eine dritte messianische Taufe, die Jüngertaufe. Johannes 4, Vers 1. Kommt sie vor? Die Taufe der Jünger Jesu wollte als Erweiterung der Buß- und Erweckungsbewegung von Johannes verstanden werden und wollte nicht als Konkurrenz aufgefasst werden. Sie war eine messianische Taufe, das heißt, es wurden Menschen auf den Messias verpflichtet. Sie wurden seine Jünger. In diesem Sinne ist die christliche Wassertaufe eine Fortsetzung von den gleichen Leuten auch vollzogen. Und so ist die christliche Wassertaufe auch eine messianische Wassertaufe. Das ist übrigens eine überflüssige Bezeichnung, ja. Christlich heißt schon messianisch. Die Brücke zwischen der Taufe des Johannes und der christlichen Taufe ist die Taufe Jesu. Die Taufe Jesu ist die Brücke zwischen der Taufe des Johannes und der späteren christlichen Taufe. Von der dann weiter die Rede ist. Aber zunächst noch eine dritte Kategorie von Taufen in der Schrift. Nebst den alttestamentlichen Wassertaufen und den messianischen. Die Leidenstaufen. Die Leidenstaufen erwähnt in Markus 10, 38 und 39 und Lukas 3 in den Versen 16 und 17. Hierzu dreierlei. Jesu Leiden und Sterben ist die stellvertretende Leidenstaufe. Jesu Leiden und Sterben ist eine Leidenstaufe, aber stellvertretend. So wie er in Wasser und durch Wasser kam, So kommt er in Blut und durch Blut. 1. Johannes 5. Die Taufe des Christen geschieht in Bezug auf diese Leidenstaufe Jesu. Römer 6, Vers 3. Sie weist auf diese hin. Die Taufe des Christen ist zugleich auch der Eintritt in ähnliche Leiden. Leiden, die in der Nachfolge Jesu auftreten können. Diese Leiden des Christen sind dann eine Art Feuertaufe. 1. Petrus 4, Vers 12. Man vergleiche auch 1. Korinther 15, Vers 29. Das heißt, je nach Auffassung dieser Stelle, das Getauftwerden für die Toten, möglicherweise die Bereitschaft, mit der Taufe den Leidensweg zu gehen. Und ferner, letztens in Bezug auf die Leidenstaufe, es bleibt aber eine andere Feuertaufe für die, die sich dem Messias nicht unterwerfen. Lukas 3, Vers 17 und Markus 9, Vers 49. Das heißt, ein Mensch, der sich für Christus zu entscheiden hat, steht zwischen zwei Feuern. In welches Feuer will er gehen? In das Zeitliche oder in das Ewige? Aber ohne Feuer geht's nicht. Hatte ich schon Markus 9 gegeben?